Amen. Schon immer haben Christen, wenn sie große globalen Krisen und Veränderungen erlebten, sich gefragt, wird Jesus bald wiederkommen? Ist es demnächst soweit? Leben wir in der Endzeit? Und ich habe den Eindruck, dass diese Fragen auch jetzt in dieser aktuellen globalen Krise, die wir hier erleben, wiedergestellt wird, immer wieder neu gestellt wird von Christen. Und wir feiern heute den zweiten Advent. Und gerade die Adventszeit ist die Zeit im Jahr, in der wir als Christen uns verstärkt auf das Ende hin besinnen sollen. Und die Lieder, die wir gesungen haben im Lobpreis, die haben das auch schon enthalten, diese Sehnsucht. Bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Wir haben es gesungen, wir haben es gebetet. Und wir wollen jetzt auch auf Gottes Wort hören, wo es auch um dieses Thema geht. Und wir betrachten heute Verse aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3 und lesen ab Vers 1 bis Vers 9. Schreibt der Apostel Petrus, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Nur in diesem Wort aus dem 2. Petrusbrief, da geht es eigentlich darum, dass wir im Advent leben sollen. Unser Blick wird uns in diesem Text darauf gerichtet, dass Jesus wiederkommt. Und wir werden daran erinnert, dass diese Welt auf ein Ende zulebt, dass nicht alles so bleibt, wie es jetzt ist, sondern dass der Tag kommt, für den wir bereit sein sollten, wo wir vor Gott stehen und wo Gott uns zur Vollendung bringt, wo Gott aber auch Gericht halten wird. Gottes Wort will uns also heute ermuntern, dass wir in der rechten Weise in der Endzeit leben und uns auf die Wiederkunft unseres Herrn einstellen sollen. Die Wiederkunft Jesu, Illusion oder Gewissheit, so habe ich unser Thema heute genannt. Nun weiß ich sehr wohl, wenn es um das Thema Wiederkunft Jesu geht oder um Endzeit geht, da gibt es ja verschiedene Einstellungen. Wir kennen das, wir haben es schon beobachtet. Da gibt es ja die einen, die das Thema auch Christen eher verdrängen. Ist zu kompliziert, zu schwierig, die prophetischen Auslegungen. Jeder kann die Sachen so, sieht die Sachen so und der andere sieht sie anders. Und es gibt so viele Auslegungen, das lasse ich lieber sein, mich damit zu beschäftigen. Und so denkt man an das heute und in dem Maße, wie man älter wird, denkt man an das Gestern, aber die Verdränger, die denken nicht an den Tag, den Gott in seine Weisheit gesetzt hat, wo er einfach den Schlussstrich ziehen wird unter die Weltgeschichte, unter die Heilsgeschichte und wo dann das Ende kommt. Und ich frage mich immer wieder, wie viel oder wie wenig bestimmt eigentlich die Freude auf die Wiederkunft Jesu auch mein Leben? Ich habe nachgelesen oder gehört, jemand hat so eine Statistik in Amerika mal gemacht, es wird nicht sehr viel über die Wiederkunft Jesu gepredigt. Jetzt, wo es eine Krise gibt, mehr. Weil die Leute wieder anfangen und denken, ja, was passiert denn da? Aber sonst sind auch wir Christen recht gut im Verdrängen. Und doch sagt uns die Bibel, dass wir Christen vom Ziel her leben sollten. Und das ist eigentlich mein Wunsch, auch mit dieser Adventspredigt heute, dass wir neu darin bestärkt werden, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Natürlich kann das Thema Endzeit auch so ausarten, dass man ständig herumspekuliert und dann auch aus der Bibel mehr herausliest, als das, was eigentlich da drin steht. Wer also meint, jedes politische Ereignis aus der Welt auch gleich mit einem Bibelvers belegen zu müssen, der steht in Gefahr, die Bibel überzustrapazieren. Ich weiß noch, als wir in den USA lebten, da war Clinton an der Macht, dann haben viele gesagt, das ist der Antichrist. Und jetzt sagen vielleicht manche, Biden ist der Antichrist. Wir müssen vorsichtig sein. Es gibt beides. Man kann sich zum einen an die Welt und an das Jetzt verlieren, was letztlich urteilslos und ziellos macht, weil man nicht mehr sieht, dass die Situation, in der wir jetzt leben, nur vorübergehend ist und man verdrängt die Tatsache, dass alles auf ein Ende hinzugeht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Spekulieren mit der Bibel, was manchmal sehr weit getrieben wird und was dazu führt, dass man seine Auslegung alle zwei Jahre neu revidieren muss, weil die alten Spekulationen nicht mehr stimmen. Also weder das eine noch das andere. Endzeitverdrängung ist falsch, Endzeitspekulationen genauso. Der Apostel Petrus, der spricht dieses Thema hier an im Wort Gottes. Und wir wollen es uns etwas genauer anschauen. Und ich glaube, diese Verse, sie umschreiben so drei wichtige Themenbereiche. Den ersten finden wir in den Versen 1 und 2. Ich habe ihn umschrieben. Gottes Wort ist absolut verlässlich. Wir können als Christen uns Gottes Wort anvertrauen. Die biblischen Verheißungen sind absolut verlässlich, auch wenn es um das Ende geht, um die Endzeit. Petrus schreibt, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe und bezieht sich hier wahrscheinlich auf einen früheren Brief, den ersten, den die Christen von ihm erhalten haben, vielleicht auch auf einen, den wir nicht mehr haben. Ist nicht so wichtig, aber was er dann sagt, Das finde ich sehr wichtig. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Der Apostel, der möchte durch sein Schreiben die Christen damals und auch uns heute erinnern, sich ganz bewusst und fest auf Gottes Wort zu verlassen. Und er möchte sie ermutigen, ihr Leben auf das Wort der alttestamentlichen Propheten, auf das Wort der neutestamentlichen Apostel und auf das Wort unseres Herrn Jesus, ihr Leben darauf zu bauen. Egal wie die Zeiten sind und wie die Zeiten sein werden, wir sollen unser Denken und Leben auf das Wort Gottes gründen. Und ich bin überzeugt, dass dieses Wort auch heute an diesem zweiten Advent 2020 gilt. Der Geist Gottes möchte uns durch dieses Bibelwort Dinge ins Gedächtnis rufen, die uns helfen sollen, wachsam zu bleiben und unser Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Wörtlich klingt hier eigentlich dieser Vers 1b folgendermaßen, so lesen wir es auch in den konkordanten Übersetzungen: Durch Erinnerung will der Apostel den Christen eine reine und lautere Gesinnung wachrufen. Er möchte sie ermutigen, eine lautere Gesinnung zu haben. Das ist ein interessantes Wort hier, eine interessante Redewendung, die er verwendet. Und das Wort, das hier im Urtext für den Begriff lauter oder rein gebraucht wird, ist eigentlich ein zusammensetztes Wort und es heißt eigentlich von oder an der Sonne beurteilt. Also Petrus spricht hier von einem an der Sonne geprüftem Denken. Folgendes Sprachbild steckt hinter diesem Begriff. Wie soll man sich das vorstellen? Nun, in der Antike, da gab es eben das Gewerbe des Töpferwarenhandels. Gibt es ja auch heute noch, aber nicht mehr in dem Maße wie damals. Und damals war es so, wenn manchmal einer so über den Marktplatz ging und so ein Tongefäß kaufen wollte, dann hat er sich die genau angeschaut. Weil wenn so ein Tongefäß leicht beschädigt war, einen ganz leichten, feinen Sprung hatte, haben die Händler versucht, das mit Bienenwachs zu überdecken, sodass der Käufer eben nicht sah, dass dieses Gefäß eine Macke hatte. Wird heute genauso gemacht. Man versucht ja auch, die Macken so gut es geht zu kaschieren. Die Welt hat sich nicht groß verändert. Aber ein kluger Käufer, der hat, bevor er eben seine Schäke rausholte und sein Gefäß da kaufte, da hat es erstmal an die Sonne gehalten. Und wenn es dann heiß wurde, dann ist das Wachs, die Kaschierung geschmolzen. Und der Riss wurde sichtbar. Ein Gefäß, das so geprüft wurde, war ein sonnengeprüftes Gefäß. Das Wort hier kommt also von diesem Prüfen an der Sonne. Es ist ein Alltagswort, das hier verwendet wird. Und wenn wir das Bild übertragen, dann ermahnt uns dieses Bibelwort, uns zu prüfen, ob unser Denken Sprünge hat. Es gibt so viel Denken, das rissig ist, das Sprünge hat. Und das widerspiegelt sich in der Lebenshaltung. Und vielleicht kommt auch unser Sprichwort, das wir alle kennen, der hat vielleicht einen Sprung in der Schüssel, auch von diesem Sprachbild. Keine Ahnung, soweit habe ich nicht recherchiert. Aber rissiges Denken, das ist ein Denken, das beeinflusst wurde vom Nichtguten, das nicht mehr lauter und ehrlich und rein ist, untauglich, wie so ein gesprungenes Gefäß, das nicht mehr in der Lage ist oder nicht lange in der Lage ist, als Gefäß zu dienen. Wie sieht so ein Leben aus? So eine Lebenshaltung, die Sprünge und Risse hat. Nun, Petrus, der spricht eigentlich davon im zweiten Kapitel seines Briefes. Er warnt davor Leuten, die nur noch im Hier und Jetzt leben, die habgierig sind und die im Namen der Freiheit, die sagen, und die haben sich auch als Christen bezeichnet. Ich bin einfach frei, ich kann leben, wie ich will. Und die sogar Ausschweifung lehrten, everything goes. Alles, das mir gut kommt, ist erlaubt. Und im Grunde sagt der Apostel, so ein Leben ist wie so ein Gefäß, das einen Sprung hat. An der Hitze der Sonne lässt sich das nicht verdecken. Und er sagt hier den Gläubigen, ich möchte, dass ihr anders lebt, dass ihr nicht solche seid, die so leben, als müsste man in diesem Leben alles mitnehmen, koste es egal, was es wolle, sondern macht Gottes Wort einfach zu eurer Grundlage. Gründet euer Leben auf dieses Wort und achtet darauf, dass ihr eine reine, eine lautere Gesinnung habt. Das heißt, unser Denken soll sich durch nichts Böses beeinflussen lassen. Ich denke, das will uns Petrus hier sagen. Es lohnt sich nicht, so ein rissiges Leben zu führen, ein selbstbesessenes, selbstzentriertes Leben zu führen, wo man alle Befriedigungen sucht, im Materiellen, im Sexuellen, in allem Möglichen. Vielmehr lohnt es sich, auf die Herrlichkeit hinzuleben. Und deswegen betont er hier, ich möchte euch erinnern, dass ihr ein lauteres, eine in der Sonne geprüfte Gesinnung habt, also euer Leben nicht solche überdeckte Risse hat, sondern dass ihr euch ganz verlasst auf das Wort der Propheten. Und was sagten die Propheten? Nun, die haben prophezeit, dass der Tag des Herrn und damit das Ende, das Gericht sicher kommen wird. Es wird ein Tag des Gerichts geben für die, welche sich in ihrem Hochmut um Gott nicht gekümmert haben. In Zephania 3 heißt es aber auch, zugleich wird diese Zukunft Gottes eine herrliche Zukunft sein. Gott wird sich ein geringes Volk, ein Überrest, übrig lassen Menschen, die auf seinen Namen vertrauen und die er, der Herr, dann zur Vollendung führt. Das ist das Wort des Propheten Zephania, wo Gericht und Gnade beides angesagt sind. Und dann sagt Petrus und wir Apostel, wir möchten euch auch erinnern an die Worte Jesu. Er hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Wir gehen auf die Wiederkunft Jesu zu. Und wenn unser Leben auf das Wort der Propheten und auf das Wort Jesu gegründet ist, dann wird es brauchbar sein und nicht diese verdeckten Risse der Unbrauchbarkeit aufweisen. Meine Lieben, Gottes Wort ist absolut verlässlich. Darauf können wir bauen. Aber Petrus möchte seine Leser und auch uns daran erinnern, dass in den letzten Tagen, und damit meint er eben, was meint er damit, die letzten Tage? Ja, wir müssen die Bibel heilsgeschichtlich verstehen und auch heilsgeschichtlich lesen. Und in der Tat, die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu Das sind die letzten Tage. Das ist Endzeit. Und in dieser Zeitspanne, da werden Spötter auftreten, die sich in arroganter Weise über die Wiederkunft Jesu lustig machen. Und ich habe die Verse 3 bis 7 so überschrieben: Gottes Aussagen bezüglich der Endzeit sind keine Illusion, wie das eben die Spötter behaupteten. Es werden also am Ende Spötter auftreten, denen nichts heilig ist und die nur noch ihren eigenen Begierden folgen. Das sind Menschen, die in diesem Leben alles auskosten wollen, die nur noch das machen, wozu es sie treibt. Das sind Menschen, die getreu ihr Leben nach den Worten des früheren Heinrich Heines ausrichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten, Zuckererbsen für jedermann, bis die Schoten platzen, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Wobei man erwähnen muss, Heinrich Heine ist am Ende seines Lebens zu Gott umgekehrt und hat seinen Spott tief bereut. Aber diese Art von Leuten oder Spötter, die sagen, wenn es um die Zukunft geht, ja meine Güte, wo bleibt denn die Verheißung seiner Ankunft? Hat euer Jesus nicht versprochen, dass er wiederkommt? Und ihr Christen, ihr habt uns immer mit Warnungen vor einem schrecklichen Gericht über die Welt gedroht. Ihr sagt uns, dass Gott eines Tages in die Weltgeschichte eingreifen wird, dass er das Böse bestrafen wird und dass er über diese Erde Gericht halten wird. All das ist doch Unsinn. Wir können doch leben, wie es uns gefällt. Wir haben nur dieses eine Leben. Und alles funktioniert nach den festen Naturgesetzen, so wie sich eben die Evolution entwickelt, und daran wird sich nichts ändern. Es gab noch nie einen Gott, der mit hoher Hand irgendwie in den Lauf der Geschichte eingegriffen hat. Noch eine umfassende Katastrophe, ein Gericht über alle Menschen, und es wird so einen Gott auch nicht geben. Sehr wahrscheinlich klangen so ähnlich die Worte der Spötter damals. Und die Apostel, sie haben es vorausgesagt, dass das so kommt. Und die Worte der Spötter klingen heute dem Sinn nach nicht viel anders. Es gab schon immer Stimmen, sogar aus dem Lager der modernen Theologie, die besagten, die Erwartung der ersten Christenheit, dass Jesus wiederkommen wird als Retter und Richter der Welt. Diese Erwartung, die hat sich inzwischen erübrigt. Und es wird erklärt, dass die ersten Christen damals ja Jesus täglich erwartet hätten. Aber dann sei ja Jesus nicht wiedergekommen und er ist bis heute nicht wiedergekommen. Auf die Wiederkunft Jesu zu hoffen, das heißt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu hoffen. Haben solche Spötter recht? Es sind jetzt fast 2000 Jahre seit Jesus gesagt hat, seid bereit. Seid wachsam, ich komme wieder. Richtet euer Leben auf die Ewigkeit aus. 2000 Jahre. Das ist eine lange Zeit. So viele Generationen sind vorher schon abgetreten. Viele haben gehofft, dass Jesus kommt. Dass sie es vielleicht erleben. Unsere Omas, meine und auch deine Hermie, die haben das gehofft und sie sind gestorben. Haben die skeptischen Spötter vielleicht doch recht, wenn sie meinen, auf die Zukunft zu bauen, es hat keinen Wert, lass uns lieber im Heute leben. Nun, die Bibel, die sagt, eindeutig, diese Leute irren. Das ist nicht das, was richtig ist. Und Petrus erinnert uns hier, Gott greift sehr wohl in die Geschichte der Menschen ein. Gott hat schon öfters eingegriffen in den Lauf der Geschichte. Es gab schon mal ein Gericht, das Gericht der Sintflut. Da haben die Menschen auch gemeint, sie können tun, was sie wollten, und sie haben nicht nach Gott gefragt. Und Gott hat schon einmal mit einer kosmischen Katastrophe eingegriffen. Und Petrus erklärt in Vers 5 und 6, so wie das Wasser auf Gottes Geheiß hin eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der Erde spielte, so war es auch in der Sintflut, das vernichtende Element. Klar meinen auch einige unserer Zeitgenossen, das mit der Sintflut ist bestimmt so ein orientalisches Märchen. Das hat nie stattgefunden. Und ob es stattgefunden hat. Es gibt heute eine Vielzahl kompetenter Wissenschaftler, die anerkennen, dass das Ablagerungsgestein der gegenwärtigen Erdoberfläche die Folge einer weltweiten Flutkatastrophe sein muss. Und da gibt es Indizien, das kann man in den Ablagerungen erkennen, wie es verschiedene geologische Geschichten gibt. Und es gibt wissenschaftliche, fundierte wissenschaftliche Argumente, die bestätigen, dass eine Flutkatastrophe plötzlich über die Menschheit gekommen ist. Und wir finden Hinweise auf eine Flut nicht nur in den Gesteinen, sondern auch in den Traditionen alter und neuer Völker. Das gibt's. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann bekommt man diese Informationen. Und das ist nicht das einzige Eingreifen Gottes in die Geschichte geblieben. Ich glaube, dass Gott inzwischen schon in mancherlei Weise geredet hat, hinein in die Geschichte der Menschen. Und ich denke da an Menschen und Völker, die sich erhoben haben und Gottes Maßstäbe verachtet haben und Gott ignoriert haben. Und dann hinterher kam der große Fall. Gott handelt in der Geschichte. Wenn einer nur kurzfristig schaut, dann scheint es, als würde Gott die Dinge einfach laufen lassen. Wo ist Gott? Ich sehe nichts von seinem Eingreifen. Doch, Gott greift zu seiner Zeit ein. Er lässt sich nicht spotten. Denken wir doch nur an das dunkelste Kapitel unserer deutschen Geschichte. Da gab es auch einen Menschen, der meiner Meinung nach ein Vorläufer des Antichristen war. Nicht der Antichrist, ein Vorläufer des Antichristen. Und der durch seine teuflische Ideologie und Politik unser ganzes Volk verführte. Ja, der sogar meinte in seinem Wahn, das Volk Gottes, die Juden, vernichten zu müssen. Wie ein Gott kam er sich vor in seinem diabolischen Hochmut. Und wenn man die Archivbilder sieht, dann spürt man was von dieser diabolischen Energie, die dort abging. Und er quälte ganze Nationen. Aber zum Schluss kam der große Fall, ein ganz tiefer Fall. Das Gericht. Deutschland lag in Schutt und Asche und wurde getrennt. Gott handelt in der Geschichte. Die Spötter haben nicht recht, wenn sie sagen, ach, alles hat so seinen Lauf, wie die Evolution es eben bestimmt. Und Petrus sagt, der Spott der Spötter beruht auf Irrtum. Die Sache mit der Wiederkunft Jesu, Das ist nicht so eine vage Hoffnung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern Gott hat in die Geschichte eingegriffen und er wird es wieder tun. Und am Ende, da steht wieder ein mächtiges Eingreifen in diese Weltgeschichte und die jetzigen Himmel, die jetzige Erde wird durch das Wort Gottes aufbewahrt für das Feuer zum Tag des Gerichts und des Verderbens der Gottlosen. Also, Gottes Aussage bezüglich der Endzeit ist keine Illusion, meine Lieben, wie das die Spötter behaupten. Es gibt ein Gericht am Ende. So sagt es uns das Wort Gottes hier ganz klar. Und wir als Christen, wir leben nicht ins Blaue hinein. Wir wissen, was kommt. Und als solche, die dem verlässlichen Wort Gottes vertrauen, dürfen wir am Ablauf der Geschichte erkennen, dass Gottes Prophezeiungen keine leeren Worte, keine Illusionen sind. Es haben sich schon viele Prophezeiungen erfüllt. Das ist übrigens ein starkes Indiz für die Glaubwürdigkeit der Bibel und die Einmaligkeit des christlichen Glaubens. Erfüllte Prophetie. Und dann kommen wir zum letzten hier, die Verse 9, 8 bis 9. Da richtet uns Petrus den Blick auf die Gnade. Ich habe die Verse umschrieben, Gottes Endzeitperspektive wird bestimmt von der Gnade. In den Versen 8 bis 9, da wird uns die Perspektive Gottes im Blick auf die Endzeit gezeigt. Hier erscheint vor unseren Augen die Endzeit als Gnadenzeit. Hören wir nochmal hin. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freude, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für einen Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Dieser Vers 8, der hat mir an eine kurze Geschichte erinnert aus der jüdischen Überlieferung. Vielleicht kennt ihr die auch, ich finde die einfach witzig. Da fragt eines Tages Israel Schwarz Gott: Jahwe, stimmt es, dass für dich 1000 Jahre wie eine Minute sind? Jahwe antwortet: Ja, Itzi, das stimmt. Itzi hat noch eine zweite Frage. Und Jahwe, stimmt es auch, dass 1 Million Euro für dich nur 1 Cent ist? Jahwe antwortet: Ja, Itzi, das stimmt. Seine rechte Hand mit der Handfläche nach oben ausgestreckt, sagt Itzi: Jahwe, gib mir nur 1 Cent. Und Jahwe antwortet: Aber sicher, es dauert nur 1 Minute. Eine witzige Geschichte, aber sie veranschaulicht das Leben Gottes, das besteht nicht aus aufeinanderfolgenden Augenblicken. Gott existiert seit Ewigkeiten, ohne Anfang, ohne Ende. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und in Vers 8 zitiert der Apostel Petrus Psalm 90 und zeigt uns zunächst mal, in welcher Perspektive von Gott her die Endzeit zu sehen ist. Vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Mit diesem Wort wird einfach unsere Zeit relativiert. Man kann eigentlich mit keinem anderen Wort beschreiben, was Ewigkeit bedeutet. Ewigkeit ist nicht nur eine lange Zeit, sondern Ewigkeit ist eine völlig andere Dimension. Dieses Wort hier in Vers 8, das will uns einfach deutlich machen, dass wir Menschen mit unseren Verständniskategorien nicht einfach sagen können, so und so viele Tage sind schon vergangen, und dass wir anfangen zu sagen, 1000 Jahre sind jetzt schon vergangen, das zählt nicht. In der Perspektive der Ewigkeit bleibt unsere Zeit immer relativ. Und da kann es sein, dass das, was uns kurz erscheint, vielleicht lang ist. Und doch kann in einem Augenblick, an einem Tag, sich für einen Menschen die Ewigkeit entscheiden. Wenn zum Beispiel heute jemand hier sein Leben mit Gott in Ordnung bringt, da kann dieser Tag zählen wie 1000 Jahre. Es gibt Jahre, die man ohne Jesus lebt, und es sind lange Jahre, und die zählen nicht viel oder nichts in der Perspektive der Ewigkeit. Und es gibt Tage, nur kurze Tage, die zählen für die ganze Ewigkeit. Es gibt Menschen, die spät in ihrem Leben sich Jesus zugewandt haben, die haben lange Jahre gelebt, ohne Vergebung, ohne Ewigkeitsperspektive, ohne Hoffnung. Und die langen Jahre, die sie hier gelebt haben, ohne Gott, zählen im Grunde nichts. Vergeblich gelebt, so viele Jahre. Und dann gibt es diesen einen Tag, an dem der Mensch mit Gott in Ordnung kommt. Und er hört Gottes Ruf. Er bekehrt sich zu Gott. Er erkennt Gott. Die Augen seines Herzens werden ihm aufgetan, dass er die Wahrheiten des Wortes Gottes erkennen kann. Das ist der entscheidende Tag. Oder da ist einer, der als Christ in seinem Herzen schon Jahre gelebt hat mit einer Lauheit sondergleichen. Und dann kommt die Stunde, wo Gottes Wort ganz neu sein Herz trifft und ihn dazu bringt, dass sein ganzes Leben neu geordnet wird vor Gott. Und dieser Tag, diese Stunde zählt mehr als Jahre vorher, die nichts gebracht haben. Ein Tag kann vor Gott zählen wie 1000 Jahre und kann mehr wert sein als viele nutzlos verbrachte Jahre. Und umgekehrt, aus der Perspektive der Ewigkeit kann es sein, dass das, was für uns wie 1000 Jahre sind, wo wir dann lange Geschichtsräume und Geschichtsbücher schreiben und sagen, das ist eine lange Zeit, dass diese Zeiträume aus Gottes Perspektive überhaupt nicht lange sind, sondern wie ein Tag gelten. Gott wird nicht alt. Wir werden körperlich alt und wir werden irgendwann mal, wenn der Herr nicht kommt, sterben. Aber eigentlich werden wir mit jedem Tag, der vergeht, jünger, weil wir uns der Ewigkeit nähern. Und in dem Augenblick, wenn wir sterben oder wenn der Herr kommt, sind wir wieder jung. Aber Gott, er ändert sich nicht und er ist immer gegenwärtig. Insofern sind lange Zeiten aus unserer zeitlichen Perspektive für den immer gegenwärtigen Gott nicht lange Zeiten, die vergehen. In diesem Wort wird uns also deutlich gemacht, dass unsere Zeit relativ ist. Wir leben so unsere Jahre dahin, hoffen, wenn wir noch jung sind, dass wir unsere 7, 8, vielleicht 9 Jahrzehnte erreichen. Und es wäre schön, wenn Gott uns das schenkt, aber diese Zeit, solange sie dann auch ist, sie ist begrenzt. Am Ende steht die Ewigkeit und die ist nicht begrenzt. Das sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ewigkeit eben. Das ist das eine, das wir wissen müssen. Wir sollten uns nicht an das Heute verlieren, an die Zeit und mit der Zeit untergehen in die Vergänglichkeit, sondern wir sollten unser Leben von der Ewigkeit her bestimmen lassen. Und in der Perspektive der Ewigkeit her gilt eins, egal wie viel Zeit noch vergeht, bis Gott das Schlusswort spricht für diese Erde, bis er seine Gemeinde heimholt und Gericht und Herrlichkeit anbrechen, egal wie lange es noch bis dahin ist. Die Zeit bis dahin, so sagt uns das Wort Gottes, ist Gnadenzeit. Das heißt, da gibt es noch die Gelegenheit, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und das ist viel wichtiger als irgendwelche Spekulationen im Detail, die darüber hinausgehen, was vielleicht sogar in der Bibel steht. Dass wir diese Endzeit als Gnadenzeit sehen, das ist das Entscheidende. Gott hat die Verheißung der Wiederkunft bis jetzt hinausgezögert. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, damit wir, die wir leben, noch Gelegenheit haben, mit Gott ins Reine zu kommen und unser Leben entschiedener mit ihm zu leben. Das Gericht wurde klar vorausgesagt über die Spötter und diejenigen, die nicht an Gott glauben, die gottlosen Menschen. Aber jetzt schenkt Gott noch Gnadenzeit, dass Menschen die Möglichkeit haben, zu ihm umzukehren. Keiner von uns weiß, wie lange er lebt, noch lebt. Und da gilt einfach, dass wir heute ganz mit Jesus leben, dass wir heute uns ganz auf sein Wort verlassen, dass wir unser Leben heute ganz ihm zur Verfügung stellen. Das ist das, was Gott heute uns sagen will, dass wir ganze Sache mit ihm machen und dass wir bereit sind für die Ewigkeit. Dann sind wir wirklich Menschen im Advent, in der Erwartung seiner Ankunft. Und Gott will, dass wir mit Zielperspektive leben, mit ganzem Einsatz in dieser vergehenden Welt und mit einer ewigen Hoffnung. Und biblische Hoffnung weiß um das Geheimnis der Geschichte. Das, was Gottes Wort über die kommenden Zeiten ankündigt, das sind keine mittelalterliche Gruselgeschichten oder heile Weltromane im Science-Fiction-Stil. Meine Lieben, wir haben es in der Bibel nicht mit erfundenen Geschichten, sondern mit Geschichte zu tun. Und wohl der Menschen, der in dieser Gnadenzeit Jesus Christus als Herrn und Heiland erkannt hat, der hat Teil an der Geschichte Gottes in dieser Welt. Und der kann in dieser Adventzeit auch von Herzen dann sagen, komme bald, Herr Jesus. Ich möchte euch einladen, noch ein paar Augenblicke in der Stille zu verweilen, im stillen Gebet und euch einfach vor Gott zu fragen, wie warte ich wirklich auf die Wiederkunft Jesu? Welche Gedanken oder Emotionen habe ich, wenn ich an die Wiederkunft Jesu denke? Bin ich wirklich bereit für sein Kommen? Bin ich mit Gott und mit Menschen im Reinen? Kann ich das wirklich von Herzen sagen? Komme bald, Herr Jesus. Lass uns in der Stille beten.